Lasst uns jeder für sich in der Stille Gott darum bitten, dass er heute Morgen zu uns redet und wir sein Reden verstehen. Herr, du hast uns um dich versammelt, weil du uns erhören, aber auch lehren willst. Sende deinen Heiligen Geist, dass dein Wort unser Herz erreicht und segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, es gibt komische Käuze. Auf Instagram oder auf YouTube kann man welche sehen, aber manchmal auch auf der offenen Straße. Komisch durch ihr Aussehen, komisch durch ihr Verhalten, komisch durch die Ansichten, die sie äußern. In der Bibel gibt es auch mehr als genug komische Käuze. Denken wir an Johannes den Täufer, der sich vorwiegend ernährt hat, indem er Heuschrecken gefangen und in Honig gedippt hat. Oder an Simson, der vor einem verschlossenen Stadttor stand und hat es einfach aufgehoben, aus den Angeln gehoben und auf seinem Rücken davongetragen, auf dem Rücken vermutlich, damit ihn nachgeschickte Pfeile der Stadtwache nicht erreichen können. Oder denken wir an Hesekiel, der sein Brot auf Kacke gebacken hat. Also eigentlich soll der Menschliche nehmen, ich weiß gar nicht, was sie für einen Heizwert hat, aber dann hat er mit Gott verhandelt und hat es runtergehandelt auf Kamelmist, das war nicht ganz ungewöhnlich, wenn auch nicht vom Feinsten, das als Brennmaterial zu verwenden. Einer dieser komischen Käuze war auch Abraham. Ich meine, jemand, der mit 75 umzieht, das ist ja heutzutage nicht selten. Ist jemand gerade zufällig 75 glatt? Also, würdet ihr nochmal umziehen? Nicht wollen, aber manchmal entscheidet man das nicht selbst oder muss sich den Realitäten beugen. Jemand, der mit 75 auswandert, das kommt auch wahrscheinlich vor. Ich habe letzte Woche eine Sendung auf dem Deutschlandfunk gehört über Auswandern bei Senioren. Da gibt es direkt Beratungsstellen, Fachberater und Leute, die sich damit befassen, weil viele Senioren aus unterschiedlichen Gründen auswandern. Nicht bloß nach Mallorca, auch nach Afrika, nach Südamerika, verschiedene andere Länder. Jemand allerdings, der mit 75 auswandert ins Ungewisse, ohne Beratung, ohne eine Wohnung zu haben, ohne ein Visum, ohne überhaupt genau zu wissen, wohin er eigentlich auswandert, das ist schon schräg. Aber jemand, der mit 75 auswandert ins Ungewisse, weil ihm versprochen wurde, dass er dann, wenn er ausgewandert ist, ein Kind bekommen wird und nach diesem Kind viele nachkommen, so viele wie die Sterne am Himmel, so viel wie der Sand in der Steppe, und dass aus diesem einen Kind, was ihm geboren wird, viele Völker hervorgehen werden. Wenn das jemand gesagt bekommt und sich dann auch danach richtet, der 75 ist und bisher kinderlos und eine Frau hat, die zwar bildschön ist immer noch, aber auch schon weit über die Wechseljahre hinaus, ja, dann ist das schräg. Dann ist das Abraham, dann ist das Glaube. Abraham war ein Mensch, der, warum auch immer, wir wissen die Vorgeschichte nicht, aber der geglaubt hat, Gott kann das, weil Gott alles kann. Gott hat das versprochen, das habe ich genau gehört. Und Gott kann alles und Gott hat das versprochen, zusammen ergibt die eindeutige Gleichung, dann wird es Gott auch tun. Und damit war die Sache für Abraham erledigt, Punkt. Gott kann das, Gott hat es versprochen, also wird er es auch tun. Und damit ist Abraham zu einem Vorbild des Glaubens geworden. Wir haben vorhin den Text aus dem Römerbrief im 4. Kapitel in der Übersetzung der Guten Nachricht gehört. In der aktuellsten Luther-Übersetzung, die Luther 2017 nochmal überarbeitet hat, da steht im Vers 18, wo keine Hoffnung war, hat er auf Hoffnung hin geglaubt, auf dass er der Vater vieler Völker werde. Wo keine Hoffnung war, hat er auf Hoffnung hin geglaubt. Wörtlich steht da im Griechischen bei Paulus, er glaubte entgegen der Hoffnung aufgrund von Hoffnung. Er glaubte entgegen der Hoffnung aufgrund von Hoffnung. Das heißt, hier sind zwei verschiedene Hoffnungen im Gespräch. Die Hoffnung des Glaubens gründet sich auf Gottes Wort und auf sonst nichts. Und die menschliche Hoffnung gründet sich auf Wahrscheinlichkeit. Und wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, dann hält sie sich immer noch an der Möglichkeit fest. Weil die Hoffnung ja bekanntlich zuletzt stirbt. Wenn es schon nicht mehr wahrscheinlich ist, ist es immerhin noch möglich, dass sich meine Hoffnung erfüllt. Und daran hält sich die menschliche Hoffnung fest. Manchmal stehen die Hoffnung des Glaubens und die menschliche Hoffnung gegeneinander oder die menschliche Hoffnungslosigkeit. Und manchmal muss die menschliche Hoffnung überhaupt erst zerbrechen, damit man erleben kann, dass die Hoffnung des Glaubens trägt. Und Gott hat bei Abraham alles getan, um den letzten Rest menschlicher Hoffnung abzutragen. Es war nicht etwa so, dass Abraham in 75 ausgewandert ist in ein Land, was Gott ihm nicht vorneweg gesagt hat, sondern ihm gesagt hat, das werde ich dir zeigen. Nicht, dass er ausgewandert ist und dann angekommen und dann ist die Sarah sofort schwanger geworden und hat das Kind zur Welt gebracht, sondern als Abraham ausgezogen war mit 75, da durfte er noch weitere 25 Jahre warten. 75 bis 25 ist bekanntlich, wenn mich meine Grundschulkenntnisse nicht täuschen, 100. Und Abraham war kurz vor 100, als das Kind endlich sich ankündigte. So sagt es uns das erste Buch Mose. Wo keine Hoffnung war, hat er auf Hoffnung geglaubt, auf dass er der Vater vieler Völker werde, wie ihm zugesagt ist. So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Mutterschoß der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Abraham hat geglaubt, entgegen der Hoffnung, aufgrund von Hoffnung und zweifelte nicht, schreibt Paulus. Zweifelte er wirklich nicht? Nie? Kein einziges Mal? Wir erfahren im ersten Buch Mose schon, dass Abraham Zweifel geäußert hat gegenüber Gott, Skepsis, dass er Gott alternative Vorschläge gemacht hat, dass er gesagt hat, willst du das wirklich tun? Oder muss ich das jetzt langsam abschminken? Habe ich dich falsch verstanden? Abraham hat die Sache auch mal in eigene Hände genommen, als seine Frau gesagt hat, das wird doch nichts mehr mit uns und dem Kind. Und hat mit der Sklavin ein Kind gezeugt. Das hat die Sache sehr verkompliziert. Gott hat dieses Kind von der Sklavin auch geliebt und hat ihm auch eine gute Zukunft versprochen und sich auf seine Seite gestellt. Allerdings hat er gesagt, das ist nicht das Kind, was ich dir versprochen habe. Das wird extra noch kommen. Aber Abraham hat die Zweifel nicht siegen lassen. Er ist auch mit seinen Zweifeln zu Gott gekommen und hat sich von Gott neue Hoffnung, Gewissheit, Glaube, Zuversicht geben lassen. Und diese Tatsache, dass Abraham trotz seiner Zweifel, trotz der Irritationen, trotz der langen Wartezeit, mit Zweifeln, trotz Zweifeln, durch Zweifel hindurch an Gott festgehalten hat, an der Hoffnung festgehalten hat, an Gottes Wort festgehalten hat. Das, sagt die Bibel, wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Gerechtigkeit ist ja so ein Wort, das heute wieder oder eigentlich immer in aller Munde ist. In der Bibel bedeutet Gerechtigkeit weder, dass jemand alles richtig macht. Ein gerechter Mensch ist nicht einer, der alles richtig macht und keine Fehler hat. Und Gerechtigkeit heißt auch nicht, dass man alles bekommt, was einem der eigenen Ansicht nach zusteht, wie das heute oft verwendet wird. Sondern Gerechtigkeit bedeutet im Sprachgebrauch der Bibel, an Gott festzuhalten. Also der Treue Gottes gerecht werden, indem man selbst sich auf Gott verlässt und an ihm festhält. Mir ist ein Beispiel eingefallen aus meiner Kindheit. Ich war vielleicht 7 oder 8. Wir waren im Urlaub an der Elbe, in der Sächsischen Schweiz, in Stadtwehlen. Vielleicht kennt das jemand. Und mein Vater hatte ein Motorrad. Das ist für eine 6-köpfige Familie nicht unbedingt das Verkehrsmittel der Wahl, aber das war sein Dienstmotorrad und außer Fahrrädern konnten wir uns nichts anderes leisten. Und er war mit dem Motorrad, wie das damals so war, mit der Dienstauffassung im Urlaub, weil er zwischendurch oder vorneweg oder hinterher noch zu einer Tagung musste. Jedenfalls ist die Familie, der Rest der Familie mit der Fähre und mit dem Zug oder ich weiß nicht, an den nächsten Urlaubsort gefahren und ich hatte das Privileg, mit meinem Vater mit dem Motorrad mitfahren zu dürfen. Das war was ganz Besonderes, das hat man sich immer gewünscht und davon geträumt. Und das sollte also der Fall sein. Ich musste aber, die genauen Umstände weiß ich nicht mehr, ich musste in Stadtwehlen auf dem Markt an einer bestimmten Stelle warten auf ihn. Und er kam nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich gewartet habe. Als Kind dachte ich ewig. Wahrscheinlich war es nicht so lange. Jedenfalls kam er nicht. Und ich habe mich auf die Suche gemacht nach meinem Vater, was totaler Schwachsinn ist, wie soll ich den finden, wenn er mit dem Motorrad von irgendwo anreist. Aber jedenfalls war ich eben nicht mehr an der Stelle. Und er hat mich gesucht und hat sich auch Sorgen gemacht. Und ich war natürlich völlig ratlos, habe mich vermutlich gar nicht mehr zurückgefunden zu der Stelle. Und die ganze Sache, nur weil ich keine Geduld hatte zu warten und mich darauf zu verlassen, dass mein Vater versprochen hat, er holt mich genau an dieser Stelle ab, wenn es soweit ist. Und dadurch hätte ich beinahe die Heimfahrt oder den weiteren Urlaub verpasst. Wir haben vermutlich beide Zeit verloren und kamen zu spät dorthin, dort an, wo wir hin sollten. Das bedeutet warten, glauben, an der Stelle bleiben, die vereinbart ist, und sich darauf verlassen, dass der, der versprochen hat zu kommen, sein Wort hält. Abraham hat das eben so gemacht. Er ist zumindest immer wieder zu der Stelle zurückgekommen, auch wenn er sich kurzzeitig davon abgewendet hatte. Und er ist in diesem Glauben ein Vorbild für uns. 25 Jahre, das ist schon eine lange Zeit, ein Drittel des Lebens, muss man zumindest sagen, ist es schon, auch wenn manche noch älter werden. Für Abraham war es ein Viertel des Lebens, den er gewartet hat auf das Versprechen Gottes. Er hat vorher schon vielleicht 50 Jahre auf das kleine Kind gewartet und dann nochmal 25 Jahre auf das Versprechen Gottes. Er ist ein Vorbild für uns im Glauben. Zum Zweiten ist der Abraham aber auch ein Zeichen für uns. Ein Zeichen, nichts ist so tot, dass Gott nicht Leben erwecken könnte. Sarahs Gebärmutter, die dann nach, über ihr Alter wird wenig geredet, aber irgendwo erfahren wir, dass sie auch um die 90 gewesen sein soll. Sarahs Gebärmutter muss als abgemeldet gelten. Aber es entsteht dort ein Kind, Isaak. Sarah selber hat gesagt, hat ihn dann genannt, er lacht, Isaak, weil sie gesagt hat, jeder, der es hört, lacht, dass ich in meinem Alter ein Kind bekomme. Sie konnte es auch nicht glauben, aber es ist ihr geschehen. Jesus, denken wir an Jesus im Grab, tot, vollkommen tot. Zig Leute haben gesehen, wie er am Kreuz gestorben ist, haben sein Ende gesehen. Ein Soldat hat die Lanze in seinen Körper gestoßen, um festzustellen, ob er wirklich tot ist. Er war es, er wurde begraben, aber Gott hat ihn auferweckt. Und mir fällt da als Vergleich unsere Kirche ein. Überall reden wir über den Rückgang, über den Rückbau, über die Zusammenlegung, über Einsparungen. Und wenn jemand den Eindruck hat, freie Gemeinden boomen stattdessen, das ist ja auch nur scheinbar der Fall, denn sie ziehen ja aus allen Orten die Leute, die sagen, in der Kirche gibt es keine Zukunft mehr, in einem Zentrum zusammen. Aber die Erweckung, die große, wie es anderswo auf der Welt passiert, von der sehen wir nichts. Also schon Menschen, die zum Glauben kommen, aber nicht diese Zahlen, die ein Wachstum der Kirche bewirken. Man könnte sagen, sie ist auf dem absteigenden Ast, sie ist so gut wie tot, jedenfalls in der Fläche, in der Breite. Aber auch hier gilt, dass Gott Todes zum Leben erweckt. Und wenn Abraham nicht vergeblich geglaubt hat, wenn die an die Auferstehung Jesu damals schon geglaubt haben, nicht enttäuscht wurden, dann kann Gott auch unsere Kirche und auch unsere Gemeinde, die zwar nicht auf dem absteigenden Ast ist, wenn man in die Gemeinde hineinguckt, ins Kirchenschiff, aber wenn man die Altersstruktur anguckt, dann kann man sich schon Gedanken machen und sorgen. Aber Gott erweckt Todes zu neuem Leben. Gott kann, Gott will und Gott wird auferwecken. Überall dort, wo er am Handeln ist. Neue Konzepte sind schön und gut, aber sie werden uns nicht helfen. Was wir brauchen, sind Wunder. Wunder Gottes. Die Hoffnung auf das Unwahrscheinliche. Hoffnung deswegen, weil es Gott versprochen hat. Er hat versprochen, dass er in unserer Mitte ist. Und wo er da ist, da entsteht Leben. Und da geht es nach vorn auf seinen Weg. Hoffnung auf das Unwahrscheinliche, weil wir einen großen Gott haben. Wir haben nicht zu wenig Mitglieder, wir haben nicht zu wenig Mitarbeiter, sondern wir haben einen ausreichend großen Gott. Und das ist das Entscheidende. Abraham ist ein Vorbild, Abraham ist ein Zeichen und Abraham ist eine Segenslinie. Abraham war der Vater von Isaak. Isaak war der Vater von Jakob. Jakob hatte 12 Söhne und eine Tochter. Einer dieser Söhne war Juda. Aus ihm ist der Stamm Juda hervorgegangen, der Vorfahre der Juden. Einer seiner Nachkommen war der König David und die Könige Israels nach ihm. Und der Nachkomme von David war Jesus. Und so hat Abraham durch seinen Glauben, durch seinen Gehorsam, durch seine Treue der Segenslinie Gottes Raum gegeben in seinem Leben, sodass unser Retter und Erlöser durch Abrahams Glauben und Gehorsam, durch das Wunder, was Gott an Abraham getan hat, zur Welt kommen konnte. Gott tut Großes, wo Menschen den Glauben und die Hoffnung festhalten. Und sie halten den Glauben und die Hoffnung nicht fest, weil sie sich das vornehmen oder weil sie so treue Christen sind, sondern weil der Heilige Geist es in ihnen bewirkt. Und auch das ist ein Geschenk und auch darauf dürfen, sollen und müssen wir vertrauen, wenn wir es erleben wollen. Darum wurde es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet. Nicht nur um seinen Willen steht aber geschrieben, es wurde ihm zugerechnet, sondern auch um unseren Willen, denen es zugerechnet werden soll, die wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Selig sind, die Gottes Wort hören, auf ihm warten und das Vertrauen nicht aufgeben.